meta es poder llegar.
She says, my goal is to be able to get to the United States and enter legally with my family.
Do not just show up at the border. Stay where you are and apply legally from there.
Jedes Mal, wenn wir da hingehen und sagen, dass wir einen positiven Bescheid haben und unsere Fingerabdrücke für den Pass machen wollen, sagen sie, wir haben jetzt keine Kapazität, ihr müsst später nochmal kommen.
We're working all together to defend our borders and to solve the problem with Africa with a strategic partnership.
Ja, Industriestaaten scheinen besonders begehrt bei vielen Geflüchteten, angeblich. Angeblich sind die Bedingungen hier auch für Geflüchtete besonders gut, so dass es die Zahlen der Asylsuchenden auch steigen lässt.
Doch was erwartet Asylsuchende eigentlich in den reichen Industrienationen? Wie laufen da die Verfahren und welche Rechte stehen ihnen ganz konkret zu?
Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
Asyl in Industrieländern. Was sind Anreize? Was sind Pflichten? Das ist unser Thema hier heute. Ich bin Katja Bigalke.
Und ich, Jana Adu. Hallo. Gestern haben wir uns hier in unserer Asylschwerpunktreihe auf dem afrikanischen Kontinent umgeschaut, wie Asylsuchende dort aufgenommen werden.
Ja, und heute schauen wir auf die reicheren Industrienationen, wo sich ja viele Verantwortliche gerade fragen, ob die Leistungen, die sie für Asylsuchende bereitstellen, eventuell zu großzügig ausfallen und sie damit dann auch ungewollt Anreize schaffen, sodass sich noch mehr Menschen gezielt auf den Weg in diese Länder machen.
Also in die Industrieländer, und diese können wir natürlich nicht alle abbilden, da haben wir uns 4 ausgesucht, 2 in Europa. Ein wichtiges Aufnahmeland ist auch die Türkei, und auf dem amerikanischen Kontinent haben wir uns für Kanada entschieden. Auf die USA, da gehen wir später nochmal gezielt drauf ein.
Hier also jetzt erstmal eine Zusammenfassung unserer Korrespondenten zu den Leistungen, die Asylberechtigte in ihren jeweiligen Berichtsgebieten zustehen.
Asyl in Österreich bedeutet, der Staat kümmert sich um die sogenannte Grundversorgung. 3-mal Essen pro Tag, ein Dach über dem Kopf, also wohnen in einer der Unterkünfte, die der Bund oder die Bundesländer zur Verfügung stellen. Oder privat. Einige Bundesländer erlauben den Geflüchteten, sich selbst eine Unterkunft zu suchen. Klappt das, gibt es einen Mietzuschuss von 165 Euro pro Kopf und Monat plus 260 Euro für Lebensmittel pro Person. 2.500 Asylbewerber von insgesamt 17.500 wohnen bei Privatvermietern, also nicht mehr in Sammelunterkünften, so das österreichische Innenministerium. Es gibt auch Taschengeld, 40 Euro pro Kopf und Monat und einen kleinen Zuschuss für Kleidung, 150 Euro pro Jahr. Asylbewerberinnen und Bewerber sind natürlich krankenversichert, können also im Asylland Österreich zum Arzt gehen, wenn sie krank sind. Das alles sind keine Sozialleistungen. Darauf legen die Ämter ausdrücklich Wert. Es geht um die elementarsten Grundbedürfnisse oder, in den Worten des österreichischen Innenministeriums formuliert, um prekären Lebenssituationen und Obdachlosigkeit vorzubeugen. Das gilt dann auch für abgelehnte Asylbewerber bis zum Tag ihrer Ausreise. Asylbewerber haben in Österreich aber vollen Zugang zum Arbeitsmarkt. Sind sie anerkannt oder sind sie subsidiär Schutzberechtigte, also Menschen ohne Aussicht auf Asyl, die aber trotzdem aus guten Gründen nicht abgeschoben werden, dann gibt es Angebote zur sogenannten Startbegleitung, also Sprachkurse und Hilfe bei der Suche nach bezahlter Arbeit.
Knapp 4 Millionen Geflüchtete leben aktuell in der Türkei. Davon kommen etwas mehr als 3 Millionen aus dem Bürgerkriegsland Syrien. Sie wohnen nicht in Lagern, sondern in Wohnungen und Häusern, an Orten, die ihnen der Staat zugewiesen hat, zusammen mit der türkischen Bevölkerung. Sobald sie beim Staat registriert sind, können Geflüchtete ihre Kinder in Schulen schicken. Außerdem erhalten sie Zugang zu Gesundheitsversorgung und sozialen Diensten. Es gibt kostenlose Sprachkurse und sie dürfen eine Arbeitserlaubnis beantragen. Von den 6 Milliarden Euro, die die EU der Türkei im berüchtigten Flüchtlingsdeal dafür bezahlte, Geflüchtete an der Weiterreise nach Europa zu hindern, wurden in der Türkei Krankenhäuser, Gesundheitszentren und Schulen gebaut. Doch Untersuchungen zeigen heute eine schlechte Versorgungslage von Flüchtlingen in der Türkei. Aktuellen Studien zufolge soll es zurzeit außerdem fast unmöglich sein, sich beim Staat überhaupt zu registrieren. Und ohne Registrierung keinen Schutzstatus. Auch wer seinen zugewiesenen Ort verlässt, weil es zum Beispiel nur anderswo Arbeit gibt, riskiert die Ausweisung. Menschenrechtsorganisationen berichten, türkische Sicherheitskräfte würden Geflüchtete zuletzt vermehrt rechtswidrig abschieben. Auch illegale Pushbacks an den Grenzen der Türkei sind dokumentiert, ohne Rücksicht darauf, dass in den Herkunftsländern Verfolgung droht oder Krieg herrscht. Praktisch alle Parteien hatten im Wahlkampf damit geworben, Geflüchtete abschieben zu wollen. Zuletzt verkündete der Innenminister, nicht ohne Stolz, man habe in 4 Monaten über 100.000 sogenannte Illegale ausgewiesen. Zwischen Wirtschaftskrise und Inflation hat sich die Stimmung gegenüber Geflüchteten in der Türkei längst verschärft.
In den ersten 6 Monaten ihres Aufenthalts in Spanien bekommen Asylbewerber, die in Gemeinschaftsunterkünften leben, ein Taschengeld von 51,60 Euro pro Monat. Für jedes minderjährige Kind bekommen Eltern zusätzlich rund 19 Euro. Fahrten mit dem öffentlichen Nahverkehr, Kosten für Sprachkurse und Ähnliches werden Geflüchteten erstattet. In den nächsten 6 Monaten, wenn Asylbewerber idealerweise in Privatunterkünften leben, wächst der monatliche Zuschuss in Spanien auf rund 350 Euro für einen Erwachsenen an. Dazu kommen 376 Euro Mietzuschuss. Nach einem Jahr Aufenthalt in Spanien gibt es finanzielle Unterstützung vom Staat nur noch in seltenen Härtefällen. Das liegt daran, dass Geflüchtete dann arbeiten und Geld verdienen dürfen. Kostenfrei dürfen Geflüchtete das spanische Gesundheitssystem nutzen, also auch Zahnärzte.
Kanada ist seit jeher ein Einwanderungsland und gilt vielen als Sehnsuchtsort. Doch in den vergangenen Monaten hat es seine Gangart verschärft. Um illegale Zuwanderer zu stoppen, hat es seine einzige Landesgrenze, die zu den USA, im Frühjahr dicht gemacht. Washington und Ottawa haben nun vereinbart, Asylsuchende müssen sich im ersten sicheren Land, das sie betreten, registrieren lassen. Bekanntestes Schlupfloch war bislang die Roxham Road im US-Bundesstaat New York. Jahrelang hatten Amerikaner Hilfesuchende extra dorthin gefahren, damit sie zu Fuß über die Grenze nach Kanada wandern konnten. Die meisten Asylsuchenden kommen inzwischen per Flugzeug nach Kanada. In den ersten 7 Monaten dieses Jahres sind 60.000 Anträge gestellt worden. Davon sind knapp 80% der Fälle positiv entschieden worden. Sobald ein Asylsuchender seinen Antrag eingereicht hat, steht ihm eine medizinische Grundversorgung zu, bezahlt vom kanadischen Staat. Für alles Weitere sind die Provinzen, Städte und Gemeinden zuständig, organisatorisch und finanziell, was teils zu regional unterschiedlichen Hilfssätzen führt. Grob gesagt erhält ein Asylsuchender pro Monat knapp 800 kanadische Dollar als Social Assistance. Bei Bedarf gibt es dann aber Extrazahlungen, etwa für größere Haushaltsgeräte, Kleidung oder Schulausstattung. Eine Arbeitserlaubnis soll innerhalb von 3 Wochen ausgestellt werden, soweit die Theorie. In der Praxis dauert es meist mehrere Monate. Wenn sie aber mal ausgestellt worden ist, gilt sie für 2 Jahre. Wer als Asylsuchender nach Kanada kommt, hat auch das Recht auf Bildung. Erwachsene können studieren, Kinder in die Schule gehen und es gibt Sprachkurse. Das große Thema ist aber, allen steht eine Unterkunft zu. Was ein Riesenproblem in Kanada ist, wo es eh zu wenig bezahlbaren Wohnraum gibt und der Zuzug von Asylsuchenden und Migranten die Lage am Markt verschärft. Mit einem milliardenschweren Ad-hoc-Programm will die Regierung in Ottawa gegensteuern und schneller bauen. Doch gestiegene Preise für Materialien sowie fehlende Handwerker und Ingenieure bremsen das Vorhaben aus.
Ja, also was auf jeden Fall auffällt, ist, dass die Leistungen durchaus unterschiedlich sind, also zum Beispiel bei der Gesundheitsversorgung oder auch was den Zugang zum Arbeitsmarkt angeht.
Ja, und klar ist aber auch, dass natürlich das, was auf dem Papier steht und eigentlich offiziell gilt, dass das oft nicht unbedingt der Realität entspricht. Siehe Beispiel Türkei, ein Land, das sich ja gerade auch mehr mit dem Thema Abschiebungen zu beschäftigen scheint, als eben dann vor Ort die Bedingungen zu verbessern. Ja, und die Bedingungen vor Ort, die sind zum Teil eben tatsächlich auch schlecht, weil es an Infrastruktur oder Personal mangelt. Damit kämpfen ja dann vor allem die einzelnen Kommunen.
Ja, das ist hier ein Riesenthema offensichtlich. Der begrenzte Wohnraum in allen Ländern scheint die Unterbringung ja mit eines der größten Probleme zu sein. Das haben wir eben auch am Beispiel Kanada gehört, wo es auch die Besonderheit gibt, dass Asylsuchende eben das Recht haben auf Unterkunft.
So eine Art Recht auf Unterkunft gibt es auch in den USA, aber nur in sehr wenigen Staaten. Nennt sich da dann das Right to Shelter, also ein Recht auf Unterkunft. Dazu gehören in den USA Staaten, die das anbieten, wie Massachusetts oder auch New York City. Und weil dieses Recht auch für Migranten gilt, ist zum Beispiel gerade so eine Stadt wie New York, die eher ein Problem mit Wohnraum hat, eben gerade komplett überfordert.
Ja, und deswegen hat man mittlerweile viele Migranten in Hotels untergebracht und das kostet die Stadt natürlich Milliardensummen. Und trotzdem reichen die Kapazitäten nicht aus. Hier ein Eindruck von unserer Korrespondentin Antje Passenhain über diese extrem angespannte Lage vor Ort.
Es herrscht Hochbetrieb im kleinen Laden der Freundlichkeit, einem Gratis-Pop-Up-Store in Brooklyn. Ganze Familien durchstöbern die gepflegten Auslagen und Kleiderstangen der Graswurzelorganisation TLC nach passenden warmen Sachen. Spenden aufbereitet wie in einer Boutique. Die Kunden haben gerade nur das, was sie am Leibe tragen. Seit sie losmarschiert sind, auf ihrem Weg in den American Dream. Mirbelles gehört dazu. Zusammen mit ihrem Mann und zwei kleinen Kindern flüchtete sie aus Venezuela. Vor Armut und Gewalt, erzählt die 23-Jährige mit dem einjährigen Jungen auf dem Arm. Ihr Mann Daniel hält eine rote Jacke für ihre dreijährige Tochter hoch. Der Weg bleibt weit und er war es. Hoffnung und Angst, alles hätten sie durchlebt, als sie durch den Dschungel marschierten. Einen ganzen Monat lang. Laufen, verstecken, physische Qual.
100
Tausende Migranten, die meisten von ihnen aus Venezuela, machen sich täglich auf den Weg durch den Darien-Dschungel bis nach Panama. In diesem Jahr haben bereits mehr als 330.000 Menschen die einzige Landverbindung zwischen Süd- und Nordamerika durchquert. Erreichen sie Texas über die mexikanische Grenze, dann lässt der republikanische Gouverneur Greg Abbott sie gratis in den Reisebus setzen und schickt sie gern in die demokratisch geprägte Metropole New York. Die Fenster des Busses verdunkelt, sie haben nicht viel gesehen, sagt die junge Mutter. Vom Bus ging es dann sofort in eine betreute Unterkunft. Über 120.000 Migranten sind in den vergangenen 1,5 Jahren in New York angekommen. In Hochphasen 600 Menschen pro Tag. Dreimal so viele Asylsuchende wie im vergangenen Jahr streckenweise täglich nach Berlin kamen. In der 8,5-Millionen-Metropole ist das sogenannte Right to Shelter, das Recht auf Unterkunft, gesetzlich verbrieft. Jeder ankommende Migrant hat das Recht auf ein Bett. Dutzende Hotels und Sporthallen wurden bereits in Notunterkünfte umgewandelt. Doch langsam gehen der vielgelobten Stadt der Einwanderer nicht nur die Betten, sondern auch die Puste aus. Das sagt zumindest Bürgermeister Eric Adams.
We are out of room.
Die Stadt habe keinen Platz mehr. Adams warnt, wenn nicht bald etwas passiere, dann werde das die Stadt zerstören.
I don't see an ending to this. This issue will destroy New York City.
Das legen ihm viele als Panikmacher aus. Doch Adams droht mit Budgetkürzungen, wenn es nicht bald mehr Geld aus Washington gäbe. Vor Gericht lässt er gerade prüfen, inwieweit er das Recht auf Unterbringung vorübergehend aussetzen könnte. Anfang Oktober reiste Adams nach Mexiko, Ecuador und Kolumbien, um Migranten dort nahezulegen, besser nicht nach New York zu kommen, denn da sei es schon zu voll. Und für die, die schon da sind, bietet die Stadt neuerdings One-Way-Flugtickets an. Irgendwohin, nur nicht New York.
They're absurd. They're absurd.
Völlig absurd sei das alles, sagt Ilse Thielmann, Gründerin der Helfertruppe TLC New York, die den kleinen Laden der Freundlichkeit betreibt. Adams schüre Panik.
He is inflating the number of people coming.
Er bläst die Zahlen der Ankommenden auf und auch die der Kosten, die auf die Stadt zukommen. Und er versucht, normale Arbeiter zu beeinflussen, indem er sagt, das wird die Stadt zerstören. Und alle Bereiche werden darunter leiden, weil wir uns um diese Migranten kümmern müssen.
This is going to destroy the city and all the other services are going to suffer because we have to take care of these migrants.
Ihr Team aus 1600 Freiwilligen versorgt die Ankommenden nicht nur mit Kleidung. Es hilft auch bei Formularen oder Anträgen, um etwa arbeiten zu dürfen. Ein Service, der Asylsuchenden normalerweise in New York garantiert ist. Doch es fehlen genug Rechtsberater und Sachbearbeiter. Juristen warnten bereits vor einem Kollaps des Systems. Dabei sei doch die Arbeitserlaubnis das Wichtigste, um Asylsuchende aus den Heimen herauszubekommen, sagt TLC-Rechtsberaterin Tracy Kitzmann.
A priority for everyone has got to be finding an affordable, expeditious path to a work permit.
Die Menschen wollten auf ihren eigenen Beinen stehen und Steuern zahlen, doch das System sei zu langsam. Das monierte auch der Ex-Präsident und Wahl-New-Yorker Bill Clinton kürzlich in einem lokalen Radiosender.
We need to change that. They need to be working, paying taxes and paying their way.
Ihre Arbeitserlaubnis können Migranten 150 Tage nach Eingang ihres Antrags auf Asyl beantragen. Dann kann es immer noch 3,5 bis 6,5 Monate dauern, bis die Erlaubnis durch ist. Doch es gäbe viele Verzögerungen, weil die Asylsuchenden auch ständig ihre Unterkunft und damit ihre Postadresse wechseln müssten, sagt Juristin Tracy Kitzman.
That is just a drop in the
Das ist der Tropfen, der hier das Fass zum Überlaufen bringt. Das Trauma dieser Familien, die erst ihre Heimat verlassen müssen und dann hier dauernd herumgeschoben werden.
And on the journey here.
Schneller arbeiten dürfen Flüchtlinge mit einem Schutzstatus. Im September gewährten die USA fast 500.000 Venezuelanern diesen vorübergehenden Status, inklusive Arbeitserlaubnis. Doch New Yorks Gouverneurin Kathy Hochul möchte insgesamt mehr Tempo machen. Sie startete eine Kampagne, um den Mangel an Arbeitskräften mit Asylsuchenden und Migranten auszugleichen.
Now we have all these people who want to be here. I have all these jobs that are open. You marry the two together and you've solved the problems.
Wir haben die Menschen, die hier sein wollen. Wir haben die ganzen freien Jobs. Wir verkuppeln sie einfach. Es gäbe bereits mehr als 400 Arbeitgeber, die zugesagt hätten, Zuwanderern und ihren Familien zu helfen, ihren amerikanischen Traum zu verwirklichen. Gerade dieser Bundesstaat New York müsse doch der Leuchtturm der Hoffnung für die Zuwanderer bleiben, meint Hochul und fordert, lasst sie einfach arbeiten.
Let them work legally. Let them work.
New York müsse der Ort bleiben, an den Menschen vor Unterdrückung fliehen und mit dem sie den American Dream verbinden. Auch Mirbeles und ihr Mann tun das. Wenn sie erst einmal Asyl bekommen hätten, dann wollten sie und ihr Mann so schnell wie möglich arbeiten. Und dann, sagt sie, dann sehen wir weiter, wohin uns das bringt. In New York sei sie genau richtig, sagt Helferin Ilse Thielmann. Die Menschen hier brauchten die Zuwanderer und sie hätten schon wirkliche Krisen durchlebt. Von den alarmierenden Parolen ihres Bürgermeisters sollten sich die New Yorker nicht mitreißen lassen.
Wir sollten nicht ängstlich sein, nicht sagen, das zerstört uns. Wir sollten sagen, wir sind stark, widerstandsfähig, wir können alles schaffen. Legt los.
We can handle anything. Bring it on.
Ja, das Arbeitsthema, das ist so ein Problem. Und das andere ist natürlich wirklich immer das Wohnen in einer Stadt, gerade wie New York, in der sowieso schon über 85.000 Menschen obdachlos sind. Da wurde jetzt gerade tatsächlich dieses 40 Jahre alte Right to Shelter, also dieses Recht auf Unterkunft, auf das die Stadt eigentlich immer sehr stolz war, das zu haben, das wurde jetzt gerade zeitlich begrenzt, eben aufgrund dieser angespannten Lage.
Ja, und nicht zuletzt sind es solche Eindrücke eben und Bilder aus diesen überforderten Städten und Kommunen überall in der westlichen Welt, in Europa, USA, Kanada, die dazu führen, dass jetzt darüber nachgedacht wird oder schon geplant ist, Asylverfahren zu überarbeiten, um eben die Einreise von Menschen, bei denen der Asylstatus noch gar nicht geklärt ist, zu begrenzen.
Was die Industrieländer da gerade unternehmen, das besprechen wir jetzt mit Catherine Costello. Sie ist Expertin für internationales Flüchtlings- und Migrationsrecht am University College in Dublin. Und in Irland erreichen wir sie jetzt auch gerade. Hallo.
Hi.
Derzeit versuchen ja verschiedene Staaten, neue Verfahren für Asylbewerber festzulegen, also wie und wo Asyl beantragt werden muss. Zum Beispiel machen das die Vereinigten Staaten. Normalerweise muss man sich in den USA oder auch in einem Entry Port, also einem bestimmten Einreisepunkt befinden, um überhaupt Asyl beantragen zu können. In der Praxis ist das jedoch in den letzten Jahren ziemlich schwierig geworden, an diesen Orten dann tatsächlich auch Asyl zu beantragen. Und die Regierung Biden hat jetzt erklärt, dass Menschen, die Grenze illegal überqueren, gleich wieder abgeschoben werden und daher gar nicht Asyl beantragen können, sobald sie dann im Land sind. Welche Folgen hat denn diese Praxis?
Well, I would distinguish between their practical and their legal consequences because
ich würde unterscheiden zwischen den praktischen und den rechtlichen Konsequenzen. Denn eine Praxis, bei der jemand, der irregulär einreist, kein Asyl beantragen kann, wäre ein klarer Verstoß gegen das Völkerrecht. Das käme quasi einem Asylverbot gleich. Das ist auch die Grundlage, auf der der UNHCR sich zum Beispiel gegen den sogenannten britischen Ruanda-Plan ausgesprochen hat. Die Flüchtlingskonvention verlangt, dass Menschen Schutz erhalten können, aber auch, dass sie nicht bestraft werden, wenn sie irregulär einreisen. Aus diesen beiden Gründen gibt es ein klares gesetzliches Verbot, Menschen wegen ihrer Einreise pauschal zu bestrafen. Das sind also die rechtlichen Konsequenzen. Ich denke aber durchaus, dass es eine gute Idee wäre, wenn Menschen exterritorial Zugang zu Asylverfahren hätten. Da gibt es durchaus gute Varianten, dies zu ermöglichen. Gut wäre zum Beispiel die Ausstellung von Visa aus humanitären Gründen oder die Erleichterung einer Reise, damit Menschen Schutz beantragen können. Menschen, die aus der Ukraine fliehen, brauchen zum Beispiel überhaupt kein Visum, um nach Europa einzureisen. Sie können sich die Länder, in denen sie Schutz suchen, selbst aussuchen, genießen dort aber auch eine andere Art von Schutz, nämlich den vorübergehenden Schutz. Aber weil sie ohne Visum nach Europa einreisen, können sie auch wieder zurückkehren, um zum Beispiel Familienangehörige zu unterstützen oder ihren Besitz zu überprüfen. Das scheint ein viel besserer Weg zu sein, um Flüchtlingssituationen zu bewältigen. Die Begünstigten haben mehr Mobilität und müssen nicht das Risiko eingehen, geschmuggelt zu werden bei der Einreise. Es gibt aber auch schlechte Varianten, das Asylverfahren zu exterritorialisieren. Schlecht für die Zufluchtsländer und auch schlecht für Schutzsuchende und Flüchtlinge.
Und ist es denn wichtig, wo man um Asyl bittet?
What we're familiar with nowadays is that most people who claim asylum.
Die meisten Menschen, die in Europa, in den USA und anderswo im sogenannten globalen Norden Asyl beantragen, brauchen ein Visum, um in diese Länder einzureisen. Aber sie können diese Visa nicht bekommen. Und das führt zu der Situation, wie wir sie aus dem Jahr 2015 kennen, wo Flüchtlinge illegalisiert wurden, weil sie illegal einreisen mussten. Dann ist per Definition die Ankunft von Flüchtlingen eine Art Krise. Aber das liegt an der Visapolitik, an den Sanktionen gegen Transportunternehmen und allgemein an den Mobilitätsbeschränkungen. Viele potenzielle Flüchtlinge haben nur sehr wenige legale Reisemöglichkeiten. Und das treibt sie auf die Märkte für gefährliche, irreguläre Reisen. Obwohl diese Menschen aus afrikanischen und nahöstlichen Ländern eigentlich besonderen Schutz benötigen.
Auch in der EU gibt es ja jetzt verschiedene Versuche, Asylverfahren an die Außengrenzen zu verlagern. Hier wird argumentiert, dass man auf diese Weise dann auch Menschen an der Einreise in die EU hindern kann, die sowieso keine Chancen haben, hier Asylstatus zu bekommen. Und dass das dann halt auch die illegale Migration einschränkt. Was halten Sie denn von diesem Argument?
Well, I think we don't actually see any real externalization of asylum process.
Nun, eigentlich findet ja gar keine wirkliche externe Prüfung des Asylverfahrens statt. Was wir als Pläne gesehen haben, ist reine Rhetorik. Dänemark hat versucht, das Asylverfahren nach Ruanda zu verlagern. Das hat nicht funktioniert. Das Vereinigte Königreich hatte einen Plan, der vom Berufungsgericht des Vereinigten Königreichs als illegal eingestuft wurde und wartet nun auf ein Urteil des obersten Gerichtshofes des Vereinigten Königreichs. In diesen Fällen handelt es sich aber auch nicht wirklich um eine Auslagerung des Asylverfahrens. Es geht darum, den Zugang zum Schutz in einem Land zu verweigern und dann ein Auge zuzudrücken, ob in Ruanda Schutz gewährleistet werden kann. Es gibt einige Verfahren, die extraterritorial durchgeführt werden können, insbesondere um humanitäre Visa anzubieten. Die Schweiz hatte beispielsweise ein kleines Visa-Programm in den Botschaften, Spanien auch. Und ein anderes Verfahren, auf dem man aufbauen könnte, ist die Umsiedlungspraxis. In vielen Ländern, in denen Flüchtlinge zuerst registriert werden, definiert das UNHCR, wer ein Flüchtling ist. Das sind oft Menschen, die dringend einer Neuansiedlung bedürfen. Wenn also Staaten mehr Flüchtlinge umsiedeln wollten, die bereits mit ihrem Status in Europa ankommen, würden die sehr sorgfältig bestimmt und überprüft. Da gibt es auch eine wirklich große Nachfrage. Aber nichts von alledem kann das Recht auf Asyl und auch das Recht zu fliehen ersetzen. Ich denke, dass einige der aktuellen Pläne, besonders in Großbritannien, aber auch in Deutschland, oft nur politische Rhetorik sind, die in der Praxis nie sehr viel bringen.
Wie ist es denn mit den Regeln für Asylverfahren, also international betrachtet? Gibt es da irgendwie eine verbindliche Definition, wie und wo Asyl beantragt werden muss? Oder hängt dies vom nationalen Recht ab?
There's international law.
Nun, es gibt internationales Recht, das Verpflichtungen gegenüber Flüchtlingen definiert. Und sowohl das internationale Flüchtlingsrecht als auch die Menschenrechte verlangen von den Staaten, dass sie Verfahren einrichten, um festzustellen, wer Schutz benötigt, Flüchtlingsschutz und im weiteren Sinne menschenrechtsbasierten Schutz. Das heißt, die Staaten müssen für jeden, der sich an einer Grenze oder im Zuständigkeitsbereich des Staates befindet, eine Art Zugangsverfahren vorsehen. Das ist also bindend. Nach internationalem Recht haben die Staaten aber immer noch die Wahl, wie sie die Verfahren abwickeln. Es gibt also Spielraum. Die syrische Flüchtlingskrise hätte zum Beispiel ganz anders bewältigt werden können. Da gab es Zeitfenster. Der Krieg in Syrien hat ja schon 2011 begonnen. Die sogenannte Flüchtlingskrise in Europa kam aber erst 2015. Es gab also 4 Jahre, in denen Neuansiedlungen hätten vorgenommen werden können, um eine Flüchtlingskrise zu vermeiden. Aber diese Stimmen wurden nicht gehört. Sie kommen auch in der europäischen Debatte heute kaum noch vor. Es gibt also definitiv Spielraum für die Politik und die Staaten, gemeinsam oder einzeln zu entscheiden, wie sie auf Flüchtlingskrisen in weiter entfernten Ländern reagieren könnten. Sobald sich jemand aber innerhalb der europäischen Grenzen aufhält, gilt, dass die Staaten den Schutzbedarf der Personen bewerten müssen.
Wie ist denn Ihre Meinung? Gibt es in einem Industrieland ein Asylverfahren, was gut funktioniert? Und wenn ja, warum?
Ich denke, viele von ihnen funktionieren ganz gut, wenn man erst einmal im System ist. Aber es gibt eben viele, viele Hindernisse, um Asyl beantragen zu können. Ist man einmal in einem europäischen Land angekommen, ist ein Antrag im Asylsystem zugelassen, wird dieser auch geprüft. Deutschland leistet hier zum Beispiel eine recht gute Arbeit. Ich glaube aber nicht, dass man pauschal sagen kann, dass die Industrieländer gute Asylsysteme haben, weil diese meist darauf beruhen, dass Menschen irreguläre und gefährliche Reisen unternehmen. Ich denke, ein gutes Asylsystem ist ein zugängliches Asylsystem. Das kanadische System funktioniert hier in mancher Hinsicht recht gut. Einige der schlimmsten europäischen Praktiken, die Kanada zu imitieren versuchte, wurden hier auch als verfassungswidrig oder rechtswidrig angesehen. Aber ich glaube, aus der Nähe betrachtet sieht man, dass die Asylsysteme die Entscheidung oft sehr kompliziert machen. Sie verlangen von den Asylbewerbern eine Menge Beweise, die sie vielleicht nicht haben. Oft hängt es von der Glaubwürdigkeit des einzelnen Asylbewerbers ab, was in der Praxis sehr willkürlich ist. In meiner Studie über vergleichende Anerkennungssysteme bin ich zu dem Schluss gekommen, dass Systeme, die auf der Annahme einer Aufnahme beruhen, die also auf der Erstellung eines Profils für bestimmte Fälle beruhen, tendenziell besser funktionieren, wie zum Beispiel der vorübergehende Schutz für Ukrainer, bei denen für einen bestimmten Zeitraum angenommen wird, dass sie eben internationalen Schutz benötigen.
Sagt Catherine Costello, Expertin für internationales Flüchtlings- und Migrationsrecht am University College Dublin. Vielen Dank für das Gespräch.
Thank you very much. Lovely to speak to you.
Also so einfach ist das nicht mit der Externalisierung der Asylverfahren. Vor allem dann nicht, wenn es in erster Linie darum geht, Migration im Allgemeinen zu begrenzen.
Ja, interessant wird in diesem Zusammenhang natürlich auch sein, ob dieser Plan von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni, Asylzentren in Albanien einzurichten, am Ende überhaupt den EU-Vorschriften und dem Völkerrecht entspricht.
Queste strutture potranno accogliere inizialmente fino a 3.000 persone.
Hier feiert Giorgia Meloni gerade diesen Abschluss dieses Abkommens mit Albanien. In Zukunft sollen dann nämlich dort, also in einem Drittstaat und nicht in Italien, die Asylanträge von Menschen geprüft werden, die sich auf Booten über das Mittelmeer auf den Weg nach Italien gemacht haben.
Ja, und über solche und auch andere Kooperationen der Industrieländer mit Drittstaaten sprechen wir dann in der nächsten und letzten Folge dieser Weltzeit-Schwerpunktreihe Asyl weltweit. Für heute war es das aber erstmal. Ich bin Katja Bigalke.
Und ich, Gianna Ardo.
Tschüss und machen Sie es gut.